Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser halben Stunde um Kunst des Haiku. Nun, diese Halle ist ziemlich laut, wie die vielen Hallen hier auf der Buchmesse. Und Haiku ist eine ziemlich stille Kunst. Ich hoffe, es kommt trotzdem etwas rüber. Geht das so? Über diese Kunst. Es ist ein kleiner Einblick. Einerseits in die japanischen Original-Haiku und dann ein bisschen ein Blick in meine eigenen Versuche. Ich möchte gern anfangen mit einigen Bemerkungen, die Roland Barthes, ein französischer Philosoph, über das Haiku-Dichten geschrieben hat. Allerdings hier schreibt er immer Haiku männlich. Er spricht immer von dem, also der Haiku. Ich benutze eher das Neutrum das Haiku. Ich weiß nicht jetzt, was das Richtige ist. Aber der Haiku ist mir etwas ungewöhnlich. Also jedenfalls, der Übersetzer aus dem Französischen hat das mit der Haiku übersetzt. Seinem Buch, Das Reich der Zeichen. Der Haiku hat jene etwas trügerische Eigenschaft, dass man stets meint, leicht selbst einige schreiben zu können. Man sagt sich, was bietet sich mehr der spontanen Niederschrift an als diese von Busson stammende Haiku? Ein Abend im Herbst. Ich denke nur an meine Eltern. Das ist das ganze Haiku auf Japan, also ins Deutsche übersetzt. Ein Abend im Herz. Ich denke nur an meine Eltern. Dazu schreibt Barthes weiter. Der Haiku macht Lust. Welcher westliche Leser hätte nicht davon geträumt, im Leben umher zu spazieren, ein Notizbuch in der Hand und hier und da die Impressionen aufzuzeichnen, deren Kürze Vollkommenheit und deren Schlichtheit Tiefe garantierte. Und dies dank eines zweifachen Mythos, eines klassischen, der treffende Kürze zum Beleg für Kunst erhebt und eines der romantischen Tradition entstammenden, welche der Improvisation einen Bonus auf Wahrheit zubilligt. So, und jetzt kann jeder, der irgendwann dem Haiku begegnet und die Lust spürt, ein Haiku zu schreiben, sich befragen, ob er so sich in dieser Lage befindet, von dem Roland Barthes hier spricht. Ein Haiku, das klingt so einfach, das kann ich doch auch selbst. Ja. Das Haiku in der japanischen Kultur hat eine sehr, sehr reichhaltige Tradition. Geht bis in das 15., insbesondere ins 16., 17. Jahrhundert zurück. Der berühmteste japanische Dichter des Haiku, Matsuo Basho, lebte im 17. Jahrhundert. Und von ihm sind sehr viele Haiku auch im Westen bekannt. Sein berühmtestes, wissen wahrscheinlich hier die viele von Ihnen, Furu ikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Nochmal, Furu ikeya kawazu tobikomu mizu no oto. Der alte Teich, Ein Frosch springt hinein. Das Geräusch des Wassers. Das ist alles. Der alte Teich. Ein Frosch springt hinein. Das Geräusch des Wassers. Das ist das meist übersetzte Haiku überhaupt in allen Sprachen. Wird viel parodiert. In jeder Sprache gibt es zig Übersetzungen davon, weil es sehr schwierig ist, diese Schlichtheit des Japanischen und auch den Klang des Japanischen irgendwie so rüberzubringen, dass das wie ein Gedicht klingt für ein westliches Ohr. Das Haiku ursprünglich, wir denken an etwas, was mehr impressionistisch eine Naturbegebenheit beschreibt, deshalb Haiku oft als Haiku, als Naturdichtung betrachtet werden. Aber ursprünglich hat das einen sehr heiteren, geselligen Zusammenhang. Ein japanischer Dichter wanderte durchs Land, wurde eingeladen von jemandem, der sich für die Literatur begeisterte. Und dann saß man in geselliger Runde und der Gast, der Dichter, wurde eingeladen dazu, ein Haiku zu schreiben, ein kleines Gedicht zu schreiben. Damals gab es die Bezeichnung Haiku nicht, obwohl die ersten im 15., 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert viel geschrieben wurden. Sie hießen überhaupt nicht Haiku. Die Bezeichnung Haiku kam erst am Anfang des 20. Jahrhunderts hervor. Es war ein kleines Gedicht. Wir sagen mit drei Zeilen, die Japaner haben das einfach in einer von oben nach unten geschriebenen Reihe geschrieben. Aber es hatte so einen inneren Rhythmus, einen Dreischritt mit 17 japanischen Silben. Eine japanische Silbe ist auch zum Beispiel das N für Norbert am Ende einer Silbe. Das wird extra gezählt. Oder ein langes Vokal wie Basho. Dieses O zählt für das japanische Ohr doppelt. Also 17 solche Silben werden gefordert von dem Haiku-Dichter. Und der Gast schrieb erstmal solche 17 Silben auf. Und es sollte auch einen Bezug zur Jahreszeit haben. Man sollte spüren können, zur Zeit ist der Gast jetzt hier. Und was findet alles statt? Und dadurch, dass die Japaner in dieser Zeit sehr eng mit der Natur zusammenlebten, entstand viel an inneren Bildern, je nachdem, ob Sommer oder Winter oder Herbst genannt wurde, oder eine bestimmte Blume oder Tierart, was eben sehr stark mit einer Jahreszeit verbunden war. Also der Dichter schrieb dann eben solche 17 Silben mit einem Jahreszeitbezug. So wie hier bei dem alten Teich mit dem springenden Frosch. Frösche sind ein solches, ein Wort, ein Jahreszeitenwort, auf Japanisch Kigo genannt. Und das für die Japaner wird sofort Frühling assoziiert. Wenn man draußen in der Natur ist, in all den Sümpfen und kleinen Wässerchen und Teichen, da springen sehr viele Frösche herum. Aber zunächst einmal werden sie nicht als Springende wahrgenommen, sondern man hört ihr Quaken. Das ist der erste Eindruck von einem Frosch, die quakenden Frösche. Und das ist also zunächst mal das, was innerlich aufsteigt, wenn der Japaner das Wort Frosch hört oder liest. Die quakenden Frösche, Frühling, das Erwachen der Sinne und so weiter. der Liebesneigungen. Ja. Der Dichter war bestrebt, in dieser geselligen Runde so einem Bild etwas Neues hinzuzufügen. Weshalb Basho sagte, ein Haiku muss immer etwas, und die, die in seinen Fußstapfen folgten, muss immer etwas Neues zum Ausdruck bringen. Und so dichtet er, der alte Teich, ein Frosch springt hinein und jetzt bringt er einen ganz anderen Klang zum Ausdruck, indem er sagt, der Klang des Wassers, das Geräusch des Wassers, also nicht die quakenden Frösche, sondern der Klang des Wassers. Darauf möchte er hinweisen. Plups. Ja, also, das ist alles mit enthalten in diesem ganz kleinen Haiku. Ein anderes hat er gedichtet. Er war immer wieder, also nein, zunächst mal diese gesellige Runde. Also, das ist so das erste, diese 17 Silben. Und dann kommt der nächste an der Reihe und schreibt dann, wenn wir es übersetzen, zwei Zeilen mit A7 Silben. Das Kopfgedicht, so wurden sie genannt, das Hoku, das Kopfgedicht, was später zum Haiku wurde, das hatte einen Rhythmus von 5-5. Und der nächste an der Reihe setzt das Gedicht fort mit zwei Versen, A7 Silben. Und dann kommt der nächste an der Reihe und schreibt wieder ein Gedicht, eine Strophe, wieder mit 5-7-5. Und so machte das die Runde. Und ein solches Kettengedicht hatte manchmal 30 oder mehr Glieder, bis zu 60 und so. Ein ganz langes, großes Gedicht. Und jeder war bestrebt, etwas zu schreiben, was auffällig war. Also es war eine sehr kunstvolle Angelegenheit. Man kann auch sagen, eine sehr künstliche Angelegenheit. Denn die Herren, meistens waren es Herren, aber es gab auch einige Frauen, die auch solche Gedichte geschrieben haben, die haben miteinander gewetteifert. Wer kann das Glänzende, das Auffälligste schreiben? Und natürlich haben sie auch viel gelacht dabei. Wenn wir an Haiku aus dem Westen denken, wir denken eben an Stille, an etwas, was unmittelbar wahrgenommen wird, an eine Naturstimmung. Und das ist beim Ursprung des Haikus überhaupt nicht da. Das hat sich langsam entwickelt. Und dann haben manche dieser wandernden Dichtern oder haben das dann quasi als Reserve für sich solche Kopfgedichte geschrieben. So dass, wenn sie eingeladen wurde, sie gleich etwas parat hatten. Ein solches Kopfgedicht, ein Hoku. Und man hat dann nach und nach besonders diese Kopfgedichte geschätzt. Und daraus ist das Haiku dann entstanden. Mit dieser langen Tradition. Und erst am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Europäer besonders darauf aufmerksam und es wurden immer mehr welche übersetzt und dann haben einige versucht, selbst solche Haiku zu schreiben. Um ein bisschen nochmal ein japanisches Original Ihnen vorzuführen, möchte ich das auch von Basho vorlesen. Natsukusaya. Tsu wa modo modo ga yume no ato. Durch den Widerhall ist es schwierig, die einzelnen Silben zu hören. Natsu kusaya. Tsu wa modo modo ga yume no ato. Basho ist auf Wanderung. Er kommt zu einer großen Graslandschaft, eine große Ebene. auf der vor Jahrhunderten, 4 Jahrhunderten zuvor, eine große Schlacht stattgefunden hat. Eine sehr berühmte Stadt. Die großen Helden Japans sind dort tödlich ums Leben gekommen. Und dann dichtet er Natsukusaya, Tsuwamodomoga, Yume no Ato. Natsukusaya, Sommergras. Und ja ist eine gewisse Zäsur, Sommergras. Und Tsuwamodomoga, das ist ein altes Wort für einen sehr ehrwürdigen alten Krieger. Tsuwamodomoga. Yume no Ato. Yume, Träume. No Ato, der Rest von Träumen. Also Sommergras. Das ist alles, was übrig geblieben von den herrlichen Träumen der alten Krieger. Ja? Wenn man das versucht, einfach so zu übersetzen in der Kürze, dann hat Domradi, ein Japanologe, das in folgender Art wiedergegeben. Sommergras, von all den Ruhmesträumen die letzte Spur. Und dann ist schon vorbei. Und natürlich für die Japaner ist sehr viel Geschichte in diesem sehr kurzen Gedicht enthalten. Das erschließt sich nicht unmittelbar uns, weil wir diese Tradition nicht haben. Wir haben diese inneren Bilder dieser berühmten Schlacht. Und es ist etwas, was wir uns aneignen müssen, in so spärliche Angaben, die Tiefe und die Stimmung und die Aura einer solchen Szene mit der Seele zu erleben. Ich will wieder auf die Zeit gucken. Ja. Noch eins aus dem Japanischen vorbringen. Ich habe in einer französischen Anthologie von Haiku-Dichterinnen folgendes Haiku kennengelernt. Shin Shinto Sakura no Ikito Waga Ikito. Also, Shin, Shinto. Also, wir hören da drin nur 3 Silben. Shin, Shinto. Aber wie gesagt, das N zählt auch als eigene Silbe für das japanische Ohr. Deshalb Shin, Shinto sind 5 japanische Silben. Sakura no Ikito. Sakura no Ikito. 7. Waga Ikito. Waga Ikito. Also da haben wir diesen inneren Rhythmus. 5, 7, 5. Ja. Shin Shinto bedeutet so etwas. Die Japaner würden das Wort benutzen, um zum Beispiel den Eindruck des fallenden Schnees zu beschreiben. Etwas, was weich und sanft ist. Shin Shinto. Sakura sind die Kirschblüten. Mit diesem Wort wird die ganzen Eindrücke des Frühlings hervorgerufen. Sakura no Ikito. Und no ist das Genitiv, Partikel, und Ikito heißt der Atem. Der Atem der Kirschblüten. Waga, Waga Ikito, mein Atem. Nun, in dieser französischen Anthologie, das zusammen mit einer Französin, einem französischen Dichter und einem Japaner übersetzt wurde, hieß es in der französischen Übersetzung: Nous respirons profondément les fleurs de cerisier et mon parfum. Nous respirons profondément les fleurs de cerisier et mon parfum. Wenn man das ins Deutsch übersetzt, heißt es: Wir atmen tief ein die Kirschblüten und mein Parfüm. Also, wir atmen tief ein die Kirschblüten und mein Parfüm. Ich hatte also aufgrund dieser französischen Übersetzung das Bild, da ist ein Liebespaar unter einem Kirschbaum, das sich so in Arm nimmt, das zu dem Duft der Kirschblüten sich hineinmischt, das Parfüm der Frau. So dicht sind sie miteinander verbunden. Dann besprach ich dieses Haiku mit einer japanischen Bekannte und sie sagte: Aber da ist erstmal überhaupt keine Rede von wir. Und es heißt, bloß der Atem der Kirschblüten und mein Atem. Nichts, da ist keine Rede von Parfüm. Man kann natürlich sich überlegen, was ist der Atem der Kirschblüten? Was ist damit gemeint? Die französischen Übersetzer haben gemeint, ja, damit ist der Duft der Kirschblüten gemeint. Also kann man dann das übertragen auf das Atem derjenigen, die das Haiku aufstellt, dass es ihr Parfüm ist. Ja? Und dann, wenn man, jetzt wird nicht gesagt, ist es eine Person oder mehrere Personen, also wenn man auch dann an ein Liebespaar denkt, dann entsteht dieses ganz andere Deutung. Ja? Ich fragte mich, wie könnte man das noch mit diesem Shin-Shinto wiedergeben, dass man etwas von diesem Klang des Wortes Shin-Shinto haben kann. Die Franzosen geben das wieder mit profondément. Shin-Shinto. Ja. Ich habe das mit dem Wort unermesslich versucht wiederzugeben. Und zunächst, weil es diese Sanftheit, Zartheit beschreibt habe, hatte ich unermesslich sanft der Atem der Kirschblüten und mein Atem. Aber als ich damit eine Weile umging, dann hatte ich den Eindruck, das ist schon zu viel gesagt mit dem sanft oder zart, unermesslich zart oder unermesslich sanft. Dann habe ich das einfach weggelassen. Unermesslich der Atem der Kirschblüten und mein Atem. Das fand auch die Dichterin auch eine sehr gelungene Art, ihr Haiku wiederzugeben. Ja, Shin-Shinto, Sakura no Ikito, Waga. Ikito, unermesslich der Atem der Kirschblüten und mein Atem. Es lässt so viel offen, was das für eine Verbindung ist, in welche Weite man sich da hineinleben kann. Also das ist ein kleiner Eindruck in die japanische Kunst. Ein paar der eigenen, und dann müssen wir Schluss machen. Mein erster Versuch in diese Kunst klang folgenderweise: Wenn die Malve still, samenreich der Brise horcht, kehr ich heim zu mir.
wenn die Malve still samenreich der Brise horcht, kehr ich heim zu mir. In meinem anfänglichen Eifer habe ich das auch auf ein Internetforum fürs Haiku-Dichten reingesetzt. Und da wurde viel diskutiert. Ist das überhaupt ein Haiku? Es ist ein sehr schönes Gedicht, aber ist es überhaupt ein Haiku? Ja? Die Frage lasse ich offen. Als schönes Gedicht gilt es für mich immerhin. Einmal war ich auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse mit einem schweren Koffer und es regnete und ich kam an einem Walnussbaum vorbei und es lagen, weil es früh am Morgen war und es in der Nacht gewindet hatte und geregnet hatte, es lagen viele sehr große Walnüsse auf den Boden. Da habe ich Halt gemacht, Koffer auf den Boden gesetzt und meine Taschen, meine Regenmanteltaschen voll mit Walnüsse gefüllt. Ja. Und daraus, aus diesem kleinen Ereignis, ein Haiku versucht zu schreiben. Mit schwerem Koffer im Regen. Zwei Taschen voll nasse Walnüsse. Aber es hat meinen ganzen Tag sehr erheitert, die Szene, und dass ich so einen Augenblick habe erleben dürfen. Und das ist etwas, was mit dem Haiku-Schreiben, glaube ich, verbunden ist. Wenn man zurückblickt auf einen Tag und sich fragt, was hast du wirklich Wesentliches erlebt heute? Manchmal schäme ich mich, dass ich zwar feststellen kann, ich habe vieles getan, auch vieles, was notwendig und gefordert war, getan und erledigt, aber etwas, was ich als wesentlich empfinden kann, oft entdecke ich das nicht. Was eine gewisse Dauer und an Werthaftigkeit hat. Und insofern versuche ich das auch mit dem Haiku zu verbinden, denn solche Momente, die diese Wesentlichkeit ausstrahlen, versuche ich auch in ein Haiku festzuhalten. Und das sind dann eben Momente, es mögen auch schwierige Momente sein im Leben, aber wenn man es schafft, so in ein Haiku zu formulieren, dann verschwindet diese Fremdheit oder das Befremden, diese Grenze, die man auseinander, diese Distanz, die man spürt zu den eigenen Erlebnissen. Und es entsteht eine Nähe und Vertrautheit. Und deshalb nenne ich einen Aspekt der Kunst des Haikus ein Heimkehren. In allen Momenten des Lebens ist es möglich, wenn man entdecken kann, wie man daraus ein Haiku machen kann, dann ist das eine Möglichkeit, sich überall in jeder Situation wie zu Hause zu fühlen. Das versuche ich hier in diesem kleinen Bändchen einerseits durch diese Betrachtungen über das Haiku-Dichten, japanische Haikus, und auch durch die eigenen Versuche zum Ausdruck zu bringen. Ja, um die Ecke sind einige Exemplare erwerblich und ich kann sie auch signieren. Und auch am Stand in der Halle 2, F209, sind auch noch ein paar Exemplare da. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.